aufschaue. Er ist wie mein Vater und ich bin sein Kind. Das Gefühl, mich in Gottes Liebe zu bergen, das kann ich gar nicht manchmal beschreiben, wie schön das für mich ist. Diese Atmosphäre des Vertrauens, es ist ein Geschenk, das weiß ich. Es gibt einen Vers in der Bibel, den finde ich in dem Zusammenhang, das ist im Alten Testament, da war Christus noch nicht in diese Welt gekommen. Und es ist ein wunderschöner Vers, der ist in Jesaja 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das umschreibt für mich alles. Es kann Katastrophe sein, noch und nöcher um uns herum, aber den Bund, den Gott mit mir gemacht hat, den Bund seines Friedens, der wird nicht hinfallen, weil Gott ein Erbarmer ist, ein gnädiger Gott. Hier zeigen sich seine Eigenschaften, barmherzig, treu, er schenkt Frieden, er ist nicht launisch, mal heute so und morgen so, er weicht nicht, er ist standhaft. Schauen wir uns das Wort Erbarmer doch mal genauer an. Im Griechischen soll es Racham heißen, habe ich gelesen. Racham, in dem das Wort Erbarmer bedeutet der Racham. Und was heißt Erbarmer? Erbarmen haben. Erbarmen sagt man heute gar nicht mehr. Ne? Das ist so, wir kennen eher das Wort Barmherzigkeit. Und ich habe dazu gelesen, musste mich ja auch schlau machen, aber ich fand es voll interessant. Da stand, wenn wir Deutschen Barmherzigkeit sagen, dann beschreiben wir das als eine Fähigkeit unseres Herzens. Ich bin barmherzig vom Wort her. Ne? Sagten wir, ich bin barmherzig. So. Aber im Hebräischen hat es eine andere Bedeutung. Im Hebräischen sitzt die Barmherzigkeit, jetzt passt auf, im Mutterschoß. Das fand ich eine tolle Sache. Ich bin Mutter. Mutter von 5 Kindern, ja. Und ich weiß, was es heißt, ein Kind zu gebären. Also, und ich kenne die Zuneigung, ich kenne die Liebe, die ich für mein Kind habe. Ich komme mir fast anmaßend vor, das mit Gottes Liebe zu vergleichen, aber es wird hier erwähnt. Gott sagt auch in seinem Wort, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Und deshalb möchte ich das mal so beschreiben, was das Erbarmen Gottes auch da ausdrückt. Es ist wie eine Zuneigung einer Mutter für ihr Kind, das sie empfangen, in sich getragen, gespürt und geboren hat. Gott tröstet wie eine Mutter, zärtlich und zugewandt, verständnisvoll. Allerdings kämpft sie auch um ihre Kinder. Petra, du bist auch so eine Kämpferin für deine Jungs, so sagst du immer. Ja, siehst du, du nickst, ja. Ne? Also diese Liebe, dieses Barmherzigkeit ist nicht harmlos. Die Liebe ist wie ein Feuer. Sie hat Kraft, sie ist zäh, sie hält durch, sie verteidigt, stellt sich in Gefahr schützend vor ihr Kind. Und der erste Impuls einer Mutter ist immer retten. Und sie wird ihren Schatz nicht preisgeben. Sie wird alles für ihr Kind tun. Sie stillt ja ihr Kind, sie nährt es, sie will das Kind wachsen sehen. Sie ist stolz, sie ermutigt, sie gibt Weisungen, teilt Erfahrungen mit dem Kind. Und sie bezieht ihr Kind mit ein. Sie erliebt die Entwicklung des Kindes. Sie liebt die Mündigkeit des Kindes. Stellt euch das mal vor, so ist unser Gott. So, wenn wir seine Kinder sind, dann liebt er das. Uns zu sehen, wie wir erwachsen werden, wie wir mündig werden, wie wir Verantwortung übernehmen in unserem Leben. Was habe ich mich gefreut, als all unsere Kinder endlich einen Beruf hatten und eine Frau oder einen Mann hatten. Ach, dann atmet man doch auf. Und ich glaube, Gott freut sich auch, wenn wir selbstständig werden, wenn wir einfach so als seine Kinder selbstbewusst und voller Energie uns seiner Gnade und Gegenwart im Alltag bewusst sind. Was bedeutet diese Barmherzigkeit und Gnade in deinem Leben? Ich glaube, dass es Gnade ist, die mich dann erreicht und aufrichtet, wenn ich niedergeschlagen und ganz schwach bin. Dann ist die Gnade ganz groß und mächtig. Sie begleitet mein Leben und auch mein Sterben. Sie erinnert mich täglich daran, dass ich mich nicht selber retten muss. Und ich kann es auch nicht, denn ich bin abhängig von Gott. Ich bin abhängig von ihr. Und diese große segnende Gnade, wisst ihr, wo die für mich sichtbar geworden ist? In Jesus Christus. Da, in dem Fleisch gewordenen Gott, in Jesus Christus, ist diese Gnade noch sichtbarer geworden. In Jesus können wir sehen, wie er sich hingegeben hat, wie er sich wirklich den Menschen genaht hat, wie er barmherzig auf sie zugegangen ist und genau gesehen hat, wo sie sich gerade befanden in ihrem Leben, in welcher Lebenssituation sie sich befanden. Er hat sie getröstet, er hat sie geheilt, er hat sie aufgerichtet. In Titus 3, Vers 4 ist dazu ein wunderschöner Vers. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Denn den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Hier steht Güte und Menschenliebe unseres Retter Gottes, Christus der Retter. In Christus ist diese Menschenliebe Gottes bis ans Kreuz gegangen, bis in den Tod. Und durch diesen Tod sind wir gerechtfertigt und haben wir Gnade erlangt und sind wir Erben der Hoffnung des ewigen Lebens. Wir sind Hoffnungsträger, wir sind Erben, wenn wir diese Gnade angenommen haben. Gnade ist übrigens eins der häufigsten Worte in der Bibel, habe ich gelesen. Besonders in dem Psalm finden wir viel das Wort Gnade und auch bei Paulus. Und ich möchte jetzt einfach mal in 10 Punkten noch kurz schauen, so ein paar Punkte. Ich dachte, es war sehr lang, aber ich muss diese 10 Punkte mit euch jetzt noch durchgehen, weil sie mich selber so fasziniert haben, weil nochmal Gnade von so einer verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Also erstens, Gnade ist ein Geschenk. Im Lateinischen heißt es gratis. Ihr kennt das Wort gratis, ne? Was umsonst bekommen, also geschenkt bekommen. Es ist schon bezahlt, ich brauche nichts dafür tun. Ich verdanke, und ist es nicht so, dass wir alle unser Leben von Gott geschenkt bekommen haben, gratis? Wir sind geboren, es ist erstmal das Leben, das Gott uns geschenkt hat. Und Gnade ist eine Gabe, griechisch heißt es charis. Es ist eine Begabung, etwas, was ich nicht nur mit ohne Fleiß keinen Preis, ne, ordentlich büffeln, sondern es ist etwas, was ich nicht organisieren und nicht planen und kaufen kann. Diese Gabe ist in mein Leben gelegt. Und dann habe ich noch ein Wort dazu gehört, Gnade ist Solidarität. Hebräisch heißt das Chesed. Das Extra an Güte, das ist eine großzügige Nachsicht, wenn jemand mehr tut, als er muss, ohne zu klagen, ohne Rechnung, ohne Verpflichtung, einfach weitherzig eben. Zum Beispiel im Alltag, gnädige Situationen. Wie cool ist das, wenn der Busfahrer wartet, als ich als Schüler kam und er wartete, dass ich noch einsteigen konnte. Ist das auch Gnade? Ein bisschen im Alltag aber. Oder der Lehrer, der Geduld hat mit seinen Schülern. Die Prüfung, die nachgeholt werden kann. Das Zeugnis, das mich entlastet vor Gericht. Der Nachbar, der für mich eintritt. Und die Chance, mit allen Fehlern weiter in Gemeinschaft leben zu können. Wir hier mit allen Fehlern dürfen wir weiter in Gemeinschaft leben. Viertens, Gnade ist ein Bund, ein Versprechen. Gnade ist weit mehr als der persönliche Zuspruch nur an einen Menschen, an Gott für mich. Es hat eine viel größere Verheißung. Gnade ist eine weltverändernde Größe. Es geht nicht nur darum, dass Gott mich individuell gnädig ist, sondern Gnade ist Gottes Blick, sein Tun, Gottes Engagement auch für diese Welt. Er behält den Überblick und kommt mit seiner Schöpfung zum Ziel, das hat er zugesagt, weil Gnade ist auch Gottes Gerechtigkeit. Er will jedem Leben zum Recht verhelfen. Gnade ist ein Versprechen. Seine unverbindliche Art, nicht unverbindlich, das war jetzt ein Fehler, ein freudscher Fehler. Er ist nämlich nicht unverbindlich, er ist immer verbindlich. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann drückt das aus den Bund, den Gott mit uns gemacht hat. Wenn Jesus das Brot nimmt und es brach, dann hat er gesagt, nehmt es, esst mein Leib. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen ist für viele. Also Gnade ist ein Bund, ein Versprechen, das den Gott mit uns eingeht. Indem Gott seinen Sohn für uns hingibt und wir dieses Geschenk der Gnade annehmen, treten wir mit Gott in diesen Bund. Fünftens, Gnade ist das erlösende Wort. Gnade spricht, du bist frei. Ja, du bist frei, ich will dich. Lass mich dich mal anschauen. Du bist von mir bedingungslos geliebt. Du bist geschaffen, du bist gerettet. Alles ist gut. Gnade ist Zukunft. Begnadigung, Freispruch. Die Freiheit, eine neue Zukunft zu haben. Das Recht, ein neuer, ein anderer Mensch zu werden, nicht für immer auf meine Vergangenheit festgelegt zu sein, auf das, was ich getan habe und was andere mir angetan haben. Gnade eröffnet eine neue Zukunft. Ich habe einmal die Situation erlebt, dass sich Gefängnistüren öffneten und jemand dadurch, dass wir ein Lösegeld bezahlt haben, frei rauskommen konnte. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr mir das ans Herz gegangen ist. Da habe ich gedacht, das ist so Gnade. Jemand bezahlt dafür, dass jemand da jetzt nicht im Knast bleiben muss. Durch ein blödes Missverständnis war die Person da gelandet. Und dann kann man da hingehen, kann Geld bezahlen und dann geht die Tür auf und die Person kommt da einfach raus. Ist das nicht Gnade? Und so ist unser Gott. Er möchte uns freisprechen. Er möchte, dass sich die Tür öffnet, wo wir uns vielleicht hinter verbarrikadieren und sagen, ich traue mich nicht oder so. Und siebtens, Gnade ist eine sympathische Begleiterin, stand da. Ich dachte, was meinen die denn damit? Und ich fand das gut. Sie ist sonntäglich, die Gnade, sie ist aber auch alltagstauglich. Sie geht mit in den Montag. Sie ist mittwochs gut drauf und auch freitags hat sie noch Energie. Sie vergewissert sich am Sonntag, dass wir die da auch brauchen. Brauchen wir heute hier auch Gnade? Denn wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen, dann nicht, weil wir perfekt sind, weil wir hier unser Sonntagschristsein Gesicht zeigen wollen, sondern weil wir als Brüder und Schwester hier zusammenkommen, mit all unseren Brüchen, mit unseren Verletzungen, mit unseren Lebensthemen, sind wir hier zusammen und das ist gut so. Wir kommen jetzt her mit unserer vielleicht Verzweiflung, vielleicht mit unserer Schuld, mit unserem Unglauben, mit unserem Zweifel oder Ängsten oder unserer Sehnsucht. Genau dafür ist die Gnade da. Da will sie uns begleiten, dazu fordert sie uns heraus. Komm, achtens, Gnade ist denn diese offene Tür, von der ich eben auch erzählte. Ich muss nicht funktionieren, ich darf so sein, wie ich bin, auch wenn ich mir hier müde heute Morgen sitze, wenn ich vergesslich geworden bin, wenn ich vielleicht eine passive Persönlichkeit bin, ich muss nichts beweisen. Ich bin geliebt, einfach weil ich da bin. Und ich gehöre zu den von Gott Erwählten, weil die Tür geöffnet ist. Jesus ist die Tür zum Leben. In Johannes lesen wir das, dass Jesus sagt, dass am Anfang war das Wort, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz des Mose ist gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das glauben wir. Jetzt komme ich zu neuntens. Gnade ist Kraft. Sie wirkt, sie fasziniert, sie beseelt uns. Sie ist eine Gegenkraft zur Leistung. Gnade ist genau das Gegenteil von, du musst was leisten, das muss effizienter hier werden, da muss Profit rauskommen, da muss Optimierung her. Sie überwindet auch Grenzen zwischen Völkern, zwischen verschiedenen Kulturen, ethnische Grenzen. Abgrenzung und Vorurteile werden durch die Gnade überwunden, denn die Gnade ruft alle Menschen in die Freiheit der Kinder Gottes. Zehntens, Gnade ist Glück. Suchst du Glück in deinem Leben? Die Gnade sagt, du bist schon erwählt. Du bist gefunden von Gott. Das ist dein Glück. Glückselig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nun noch mal zum Schluss auf Martin Luther. Jetzt haben wir so 10 Punkte und ich habe euch so erzählt, was mich bei Gnade bewegt. Aber wie war das bei Luther? Was musste denn geschehen, dass er zu dieser reformatorischen Erkenntnis der Gnade kommen konnte? Er hatte einen Helfer in der Not. Das war sein Beichtvater Johann von Staupitz. Der wies ihm die Richtung, habe ich nachgelesen. Sein offenes Ohr für den geängstigten Mönch und sein seelsorgerlicher Rat, der Gnade Gottes zu vertrauen, bereiteten die große theologische Wiederentdeckung vor, die Rechtfertigung des Christen. Im Gartenturm der Wittenberger des Klosters bereitete Martin Luther seine Vorlesung über den Römerbrief vor. Und als es wieder einmal bei ihm einschlug, dieses Mal war es allerdings kein Gewitterblitz, sondern eher ein Geistesblitz. Als er sich mit dem Römerbrief beschäftigte, erkannte er das. Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Gott spricht in seiner unendlichen großen Gnade den Sünder frei, der sich Christus anvertraut. Und diese Gnade bewirkte bei ihm diese Lebensveränderung. Er hat erkannt, ich bin gerechtfertigt, weil Gottes Gnade an mir wirkt. Der gerechte Gott, der Gerechtigkeit Gottes, ist Genüge getan durch den stellvertretenden Opfertod Jesu Christi. Ja, das ist für mich so selbstverständlich. Ich bin hier aufgewachsen mit christlichen Eltern. Ich habe von meiner Muttermilch fast an das so gnädig erlebt. Für mich ist es überhaupt keine Schwierigkeit, Gott als gnädigen Gott zu erfahren. Aber für Martin Luther damals, der konnte das nicht erfassen, weil er so erzogen war mit Angst und Druck und mit Strammstehen und so. Das war eine ganz andere Zeit. Und ich kann mir vorstellen, welche Revolution das für ihn war. Welche Veränderung. Und das hat ja letztlich auch viel bewirkt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube auch, wenn wir diese Reformation unseres Herzens zulassen, wenn wir heute hier immer wieder, auch wenn wir schon lange Christen sind, nicht in diesem Hamsterrad der Gleichförmigkeit christlichen Lebens und so einfinden, sondern wenn wir wirklich neu sagen, ich möchte hier in meinem Herzen eine Reformation, ich möchte, dass diese Gnade mich erreicht, dass ich in meinem Alltag sie erlebe, auch wir als Christen, wieder neu gnädig zu sein, mit uns selber auch oft und mit unserem Nächsten. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Es werden ja noch einige Themen kommen dazu. Wir werden noch einiges von Martin Luther und seinen Erkenntnissen hören. Aber ich wünschte mir, dass keiner heute hier rausginge, der nicht sagen könnte, ich sehne mich nach dieser Gnade oder ich will in dieser Gnade leben, ich will darin jeden Tag leben. Und ich möchte sie neu vielleicht erkennen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch daran zweifelt, aber es ist eine tolle Chance, da auch in Hauskreisen drüber zu sprechen. Luther hat auch Hilfe gebraucht von seinem Seelsorger. Das ist manchmal ganz gut, dass man mit jemandem redet und sagt, ich habe immer Zweifel daran, ich habe so ein ganz anderes Bild von Gott. Und ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte Gott als den Rettenden, den Gnädigen, Erlösenden Christus erfahren. Ja, ich bin am Ende mit meinen Worten und ich wünschte mir, wir könnten das jetzt vertiefen im persönlichen Gespräch, aber das müsst ihr jetzt gleich vielleicht ein bisschen hinterher noch tun. Ihr könnt noch was mitnehmen da von dem Zettel, wo einige Fragen draufstehen zur Vertiefung für die Hauskreise. Und wer jetzt sagt, ich bin einfach heute so, ist mir heute so wichtig, ich möchte noch, dass wir beten darüber. Wir haben immer die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst hier auch noch miteinander zu reden, zu beten. Dann bleib einfach da.